Wie gesagt, an alle, die gerade noch am Rumlaufen sind, hurtig und leise hinsetzen und ruhig sein, damit wir anfangen können. Der erste Vortragende ist Arnulf Christel, auch ein
Sag nichts
alter,
Falsches.
Will ich jetzt nicht sagen, ein alter Freund und langjähriger Vosges-Erfahrener, der uns was zu dem Basemap.de erzählen wird. Bitteschön.
Vielen Dank. Ja, ich bin ein alter weißer Mann, das ist heutzutage nicht von Vorteil, aber ich habe auf meiner Habenliste stehen, dass ich vor 16 Jahren schon mal hier war und mich damals schon für Open Data und Open Source eingesetzt habe und jetzt davon berichten möchte, wie toll und erfolgreich das war. Ich dachte, das geht schneller, so nach ein, zwei Jahren. Jetzt haben wir 16 Jahre später, insgesamt sind es schon 20, die ich das mache und es ist immer noch nicht so richtig viel passiert, aber so ist das halt. Was will man tun? Basemap.de. Bitte kurz mal, damit ich sehe, dass ihr alle aufpasst. Hände hoch. Wer war schon mal auf der Webseite basemap.de? Ui, ich bin beeindruckt. Okay, und wer nutzt sie schon in seinem eigenen Portal oder GIS oder hat Geopackages runtergeladen? Yes, sehr gut. Das müssen noch mehr werden. Basemap.de sind amtliche Geodaten für Deutschland und aus Deutschland. Das ist eine Webseite, auf der ist alles drauf, die ist richtig cool, die hat hier Gianni gebaut und das ist tatsächlich so, eine Person hat das gemacht mit dem Input von einem Team von 20 Leuten und das Ergebnis ist super. Kurz zu mir, mein Name ist Arnulf Christel, ich bin bei der Terrestis GmbH und Co. KG als Senior Consultant eingestellt, Experte für Open Dings und moderiere in meiner Funktion als Metaspatial lauter Besprechungen und passt darauf auf, dass die Leute nicht länger reden als 90 Minuten. Und heute darf ich noch 16 Minuten sprechen. Ich halte mich da auch dran. Meine Aufgabe, Einführung agiler Methoden, Organisation und Moderation, Beratung und Technik in dem Projekt. Diesen Vortrag, der viel zu lang ist für diese kurze Zeit, ist auch online zu haben. Was tun wir heute? Wir gucken uns an das Produkt basemap.de. Ich drehe es mal andersrum auf. Wir fangen nicht an, warum wollen wir das machen, sondern ich zeige einfach mal das Ergebnis, weil das ist viel cooler. Dann das Verfahren, wie sind wir da hingekommen, das nennt sich Smart Mapping. Und da sind Daten drin, Software, ein Vorgehensmodell, dann gibt es noch ein bisschen Trivia, wie das so übereinander gekommen ist und einen kleinen Ausblick. Das Produkt basemap.de ist eigentlich eher eine Produktgruppe. Und im Moment, alle, die vorhin das erste Mal den Arm hoch hatten, haben wahrscheinlich den WMS und den WMTS schon mal genutzt und gesehen. Das ist aber noch viel mehr. Eigentlich ist das ein Vektorteil, Dienst, den wir da aufgebaut haben, der, haltet euch fest, tagesaktuell das DLM Deutschlands konvertiert und online bereitstellt. Alle im Projekt werden sagen, das stimmt doch gar nicht, wir sind gerade erst bei dreimonatlich und zweimonatlich und naja, zwei Wochen vielleicht. Ziel ist, wir können das jeden Tag tun. Und das ist ziemlich cool. Weil dann nämlich die Länder in der Bringschuld sind, ihre Daten möglichst effektiv, schnell, sauber und qualitätsgetreu in unseren Eingangstopf reinzuwerfen, damit sie über Nacht prozessiert sind. Am nächsten Tag stehen sie draußen. Das wäre vor 16 Jahren tatsächlich noch nicht möglich gewesen. Was ist da noch drin? Da sind Geopackages drin, wenn wir alle mal Open Data werden, was wir leider noch nicht sind, auch von allen Ländern. Im Moment gibt es schon ein paar Länder, so Vorreiter, die schon Open Data als Geopackages bereitstellen. Dann gibt es eine P10. Weiß jemand, was das ist? Katja, du weißt das, das weiß ich. P10 ist eine Präsentationsform. Das heißt, wir wollen das auch auf Papier drucken. Ich weiß nicht, warum, aber das ist so eine Anforderung, weil man halt DTK, kennt das noch jemand? Deutsche topografische Karte, ja, kennt jemand? Super. Coole Karte, kann man auch schöne Sachen drin machen, aber vielleicht heute nicht mehr ganz so erforderlich. Machen wir aber trotzdem. Und dann gibt es noch viele andere Sachen und es gibt 3D. Das 3D wollte ich live zeigen, aber meine Wi-Fi-Connection hier ist ein bisschen mau. Deswegen empfehle ich euch, guckt euch das selber an. Alles zu finden unter basemap.de. Ein paar Screenshots, wie gesagt, wegen des langsamen Netzes. Wenn man also so eine Karte sieht, dann kann man da draufklicken und dann klippt die um und dann wären das 2,5D. Das sind Klötzchen. Das ist noch nicht richtiges 3D, aber wir wissen, wie hoch die Gebäude sind und dann malen wir so, tun wir so, als ob das schon mal ein Klötzchen wäre und dann sieht das schon ein bisschen lebendiger aus. Und dann kann man draufklicken und dann sieht man, wer es jetzt noch sehen kann, da steht dann Information, Decker, Gemeinde, sonstige Straße, getrennt, Fahrbahn, Achse, Layername und so weiter. BY, das heißt, es ist aus Bayern, Gemeindestraße, Arnulfstraße. Ach, das ist ja cool. Habe ich die Arnulfstraße, zufällig habe ich die da gefunden, das ist also in München. Das sind Informationen, die kommen direkt aus den 3A-Daten. Das heißt, wir haben das erhalten. Alles, was in den 3A-Daten da ist, können wir potenziell auch in die Geopackages hinterher reinschieben und in die Vektorteils und auch in die Rasterkacheln. Aber ja, in den Rasterkacheln sind sie dann weg. Da sehen sie dann nur noch aus. Deswegen empfehle ich, nicht mehr die Rasterkacheln zu verwenden, sondern in Zukunft umzusteigen auf die Vektorteils, weil die können viel mehr. Ja, das ist dann richtig cool. Da ist sogar ein kleines Kirchlein. Das ist ganz unten im Eck von Deutschland. Und das ist dann die 3D-LOD2-Darstellung. Die gibt es auch schon. Die ist im Masterportal als Demo schon mal mit drin. Das ist noch so ein bisschen in Entwicklung. Der Open Layers sperrt sich noch ein bisschen, ist langsam. Der andere können das besser. Ein Cesium ist da ein bisschen fixer. Aber das sind Dinge, da sind wir jetzt an der Bleeding Edge, was die Technologie angeht. So, was sind das alles für Daten? Da steckt drin Basis-DLM, DGM5, DLM1000, DLM250, GN250, HKDE, KGG, NLOD1 und 2, wie wir gerade gesehen haben, VG250, EW, Zensus 2011. Kennen Sie alle, oder? Alles bekannt? Bei einigen glaube ich das sogar, aber bei vielen habe ich das Gefühl, das ist gut, dass das jetzt alles zusammen verfügbar gemacht wird und ihr braucht euch nicht mehr darum kümmern, wo es herkommt, weil das ist so, wie es zusammengeschraubt ist, richtig. Und dann gibt es noch mehr Daten, zum Beispiel den Staggen. Was ist das? Weiß jemand, was der Staggen ist? Katja, ich weiß, du weißt das. Das ist der ständige Ausschuss für geografische Namen oder geografisches Namensgut oder so ähnlich. Die wissen, wie die Sachen heißen. Das ist nämlich ganz interessant in den 3A-Daten, die die Länder bei uns reinschieben in das System. Da steht dann schon mal drin, der Bach geht links ab als Bezeichnung für einen Bach. Weil für den, der die Begehung an den Bach macht, ist es eine klare Orientierung. Das ist so ein kleiner Bach, ne? Da gehe ich lang und dann geht er rechts ab. Das steht tatsächlich in den Urdaten drin. Ja, was machen wir denn da? Eigentlich heißt der Rüttelbach oder so und das wissen wir aber nicht. Und dieser ständige Ausschuss für geografische Namen, der weiß das auch. Oder manche Städte heißen Garnisonsstadt. Wer weiß eine Garnisonsstadt? Irgendwie, welche war es? Weißt du es noch, Andreas? Irgendeine Stadt, die hieß halt Garnisonsstadt. Da steht in unserer Karte plötzlich Garnisonsstadt so und so. Das ist irgendwie richtig, aber das wollen wir doch gar nicht. Welchen Namen nehmen wir denn da? Und das sind so Dinge, die sind in den Daten jetzt erst zutage getreten, nachdem wir die alle mal zusammengeschoben haben und versuchen, eine schöne Karte draus zu machen, bei der alles drin ist, wo wir feststellen, das ist in den Ländern auch unterschiedlich. Dann gibt's Wikidata. Wikidata ist nicht GPL, also nicht infiziert nicht das, was man damit tut, sondern das ist Public Domain so. Und da haben wir uns so ein paar Sachen rausgeholt, um zu gucken, zu plausibilisieren, was wir für Infos haben. Stimmt das denn, was wir da haben? Ist das Gebäude wirklich 900 Meter hoch oder kann es sein, dass das vielleicht irgendwie ein Fehler in den Daten ist? Hatten wir nämlich mal, da war da so ein 900 Meter hohes Gebäude mitten in Deutschland. Das fällt auf, das sieht man dann doch. Aber viele solche Fehler sieht man eben nicht. Und dann ist ALKIS mit drin, das ist jetzt auch neu. ALKIS, das hat nichts mit Alkoholismus zu tun, sondern das sind die Flussstücksgrenzen und Eigentümerdaten. Eigentümerdaten sind in Deutschland idiotischerweise natürlich datenschutzrechtlich verboten. Ich weiß nicht warum, weil Eigentum verpflichtet, deswegen sollten die Namen der Besitzer auch da drin stehen. Aber das ist eine ganz persönliche Meinung von mir. Aber wir haben zumindest schon mal die Umringgrenzen der Flurstücke und der Gebäude. Das heißt, wir wissen, wo die Gebäude sind und die sind hochgenau eingemessen. Das ist alles mit da drin. Coole Sache. So, jetzt sind wir hier auf einer Konferenz, wo viele Leute, deswegen muss ich mich warm anziehen, so Community-Daten machen, OpenStreetMap. Die sagen, was wollt ihr mit dem Scheiß? Jetzt haben wir es endlich gemacht, jetzt macht ihr das Open Data. Was soll denn das? Ne? Gebt's uns doch, dann machen wir OpenStreetMap besser und ihr könnt euer Kram wegwerfen. Könnte eine Möglichkeit sein, aber vielleicht brauchen wir auch Daten, die amtlich sind. Zum Beispiel, wenn man irgendwo was ausweisen will, ein neuer Bauantrag gestellt wird, dann möchte ich nicht, dass die Community das macht, weil ich nicht weiß, ob da jemand bestechlich ist. Beim Amt weiß ich, dass das eine nach wie vor offene Frage ist, ob und wie sich eine Zusammenarbeit oder Kooperation mit OpenStreetMap gestalten könnte. Wie könnte das gehen? Ich würde das gerne rausfinden. Mein Timer ist ausgegangen. 9 Minuten. Super. Wir haben überlegt, vielleicht irgendwie so, dass man sagt, man kann bei OpenStreetMap draufklicken und dann macht ihr kurz einen Test, checkt mal in den Daten, ob das in dem öffentlich-amtlichen auch so ist. Und wenn das genauso aussieht, dann kann man sagen, OpenStreetMap, ja, das passt. Oder umgekehrt, vielleicht möchte sogar ein Vermesser mal gucken, bei OpenStreetMap mal gucken, wie haben die das da gemacht? Vielleicht ist das ja, dann brauche ich nicht rausgehen, dann sehe ich das, ob das irgendwie richtig ist. Aber das ist nicht formalisiert und das geben die Lizenzen im Moment auch nicht her. Aber ich bin sicher, bevor ich in Rente gehe, das sind noch nicht mehr so lang, kriegen wir das hin. Also ich bin jetzt mutig geworden, ich sage jetzt nicht mehr 2-3 Jahre, sondern ich sage 20-30. Okay, also Ergänzung, Plausibilisierung, Zusammenführung. Voraussetzung ist, dass die öffentliche Verwaltung ihren Open-Data-Auftrag auf die Reihe kriegt. Bitte nehmt das mit nach Hause. Nächstes Jahr im Februar garantiere ich Ihnen, sind alle Daten Open Data und stehen auch draußen. Wenn nicht, trete ich zurück. Schon passiert. Software. Was haben wir für Software im Projekt? Wir haben Debian, Docker, Fossil, PostgreSQL, GitHub, GR, PostGIS, T-Rex, QGIS. Brauche ich Ihnen nichts zu erzählen, außer vielleicht zu Fossil. Wer kennt Fossil? Katja, ich weiß, du kennst Fossil. Entschuldigung, ich höre jetzt auf. Fossil ist eine Codeverwaltung. Und zwar eine ganz einfache, kleine, schlanke, die auf jedem PC, auf dem Notebook funktioniert und auch auf dem Server. Und das benutzen wir, weil wir nicht GitHub nutzen wollten. Und die GitLab-Instanzen zu installieren und zu maintainen, war uns zu viel Aufwand. Wir haben also den pragmatischen, kurzen Weg, baff, und dann hat der Uwe Schmitz aus Nordrhein-Westfalen gesagt, nehmen wir Fossil, dann haben wir Fossil genommen, funktioniert. Das andere kennt man alles. Dann haben wir eine Produktionsumgebung, die läuft bei der ZSGT des BKG, das ist die zentrale Stelle für Geotopographie bei der BKG, und die stellen die ganzen Daten für Deutschland in Diensten bereit, die dann auch tatsächlich ausfallsicher sind. Und die haben jetzt aber Red Hat und Podman und GitLab und sonst Postgres, Microsoft, alles das Gleiche, passt schon. Aber hier müssen wir ein bisschen was machen. Das heißt, das ist einer unserer Aufgaben im Moment, dass wir zwischen der Entwicklung, das ist unser Server, und der Produktion, das ist der beim BKG in einer schicken Cloud mit einem Ausfallschutz und so weiter, noch Test- und Staging-Umgebungen einziehen müssen. Kennen Sie die Begriffe schon? Na, das war, früher war das so, sudo apt-install basemap.de. Leider gibt es dieses Paket noch nicht. Und wenn hier einer Lust hat, das zu paketieren, wäre das natürlich super, weil dann haben wir es noch einfacher. Aber ich garantiere euch, das zu paketieren ist die Hölle. Und deswegen machen wir DevSecTestOps oder wie auch immer das immer neu bezeichnet wird. Das heißt, wir haben so eine liegende 8. Das fängt an da oben mit den Anforderungen, Kunden und Wirkbetrieb. Und dann gibt es eine Entwicklung, Quellcode-Verwaltung, Erstellung neuer Versionen, Sicherheitsprüfung, automatisierte Tests, Übergabe in die Produktion, beziehungsweise erst über Test und Staging, dann Benachrichtigung, dann Sicherheitsprüfung, Tests und interne Freigabe und so weiter und so weiter. Kontinuierliche Überwachung, wenn irgendwo was schief läuft, dann wissen das die Entwickler auch sofort und können gucken, was denn da passiert. Wir haben nämlich ein total krasses Problem, dass wir nicht nur Software haben, die schiefgehen kann, sondern wir haben auch Daten, die schiefgehen können, weil die kommen jeden Tag neu rein. Da braucht nur in einem System ein Bit umfallen und schon laufen die neuen NBA-Daten nicht in den Bestand rein, wo sie eigentlich rein sollen. Und da muss sich ein Mensch drum kümmern, das zu reparieren. Das kommen wir nicht drum rum. Das wird die beste CI-Pipeline, das beste Dev-Test-Sec-Ops-Konzept uns nicht von befreien. Wir müssen das tun, da brauchen wir Menschen für. So, was sind diese DevOps-Werkzeuge? Source-Code-Verwaltung in GitLab, CI-Pipelines mit Concourse oder Jenkins. Concourse nutzen wir, Jenkins, BKG. Müssen wir mal gucken, was nehmen wir oder machen wir beides. Container-Registry mit Harbor oder Nexus. Ein CVE-Scanner, nehmen wir Gripe oder. Das wechselt immer mal wieder, welcher da gerade gut ist. Machen wir Docker-Compose oder nehmen wir Kubernetes oder vielleicht doch OpenShift und so weiter. Das sind Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Habe ich sie alle abgehängt oder ist das noch täglich Brot für Sie? Mich interessiert es wirklich. Kennt ihr den Scheiß? Ja? Ja? Drei? Oh, weniger Hände. Also bei basemap.de waren es noch mehr Hände. Und das ist ja auch gut so. Um den Kram sollte sich eigentlich niemand kümmern müssen. Außer der Herr Weiner und die Vanessa Forkert vom BKG. Entschuldigung, ich nenne die alle mit Namen. Und die Katja. Okay. Um das zu tun, müssen wir kommunizieren. Und dafür haben wir ein Wiki, das läuft bei der GDI.de, ein Ticketsystem, das ist Kanban, ein Chat, das ist MetaMost. Ihr alle werdet Slack kennen. MetaMost ist das gleiche in Open Source, kannst du selber installieren. Und Videokonferenz, WebEx, Zoom geht nicht, öffentliche Verwaltung mag das nicht. BBB ist jetzt gekommen, coole Sache. Bayern bietet BBB, also dieses Big Blue Button. Das ist so eine uralt Ubuntu-Version, die total aufgeblasen ist, aber irgendwie Konferenzen hinkriegt, so schreibe ich das immer. Ist cool, funktioniert und die öffentliche Verwaltung macht mehr davon, finde ich super. Und dabei kommt dann sowas raus, da sind jetzt auf der rechten Seite zu sehen, die ganzen linken Seite zu sehen, die ganzen Quelldaten. Da haben wir hier eine gigantische Datenbank. Dann kommen da unten Due-Packages raus und Due-Packages als VT-Views. Und diese VT-Views, das sind die Vektorteil-Views, aus denen wird dann hier über den T-Rex ein Kachelarchiv geschraubt. Da kommen dann die Styles dran und das ist so ein bisschen der Kern der ganzen Arbeit. Da haben unsere Kartografen in der Gruppe wahnsinnig viel Energie reingesteckt, da was Schönes zu bauen. Und dann kommt hinterher, kommen die Produkte raus, Webvektor, Webraster, Basemap.de, PXX-Raster, die Vektor-Tiles und was das sonst noch so ist. Und diese Styles hier, und das ist das Coole, die können Sie selbst editieren. Das heißt, wir sind jetzt im Web, ich würde es gerne live zeigen, aber das dauert jetzt zu lang. Probieren Sie es mal aus. Da ist ein Link auf der basemap.de-Seite und wenn Sie den finden, suchen Sie mal nach Maputnik. Wenn Sie da drauf gehen, dann können Sie das Layout und die Karte live und in Farbe dort verändern und können diese Veränderungen auf Ihrem eigenen System wieder dazugeben zu den Vektorteils. Das heißt, die Vektorteils kommen vom BKG, vom ZSGT und sehen nur die Style-Files und tun die dazu und das Ergebnis ist ein anderes. Das Ergebnis sieht anders aus. Das ist Kartografie on the fly, on the web. So, da brauchen wir wieder das DevSecOps, damit es alles zusammenpasst, weil Sie können sich vorstellen, jetzt in dieser Karte mit den 1000 Ebenen, die man kartografisch braucht, um eine schöne Karte zu machen, sich irgendeine verändert, woher wissen Sie das denn dann? Und intern ist das genauso. Das heißt, wir müssen eine stringente Versionierung durchziehen durch das ganze Ding, damit man weiß, welcher Style passt eigentlich zu welcher Vektor-Tile-Map. Und die Vektor-Tiles, nicht vergessen, kommen jeden Monat neu. Die werden jeden Monat werden die aktualisiert, da fließen Erneuerungen rein, und damit sie wirklich aktuell sind. Und da haben wir hier gerade in Berlin eine Archivarin mal gehabt, die war bei uns und hat gesagt, Mensch, hebt das Zeug auf, das fehlt uns sonst in ein paar Jahren. Das Vorgehensmodell habe ich letztes Jahr erzählt, Team agil, Rollen, Business Owner, das sind die Business Owner, Stakeholder, die sehen so aus. Nein, wer sind die Stakeholder? Die Stakeholder sind die öffentliche Verwaltung, Bürger, das seid ihr, Einsatzkräfte vielleicht auch, Bundeswehr, Dienstleister und wer noch? Wir müssen mal rausfinden, wer das jetzt alles nutzt. Es ist jetzt da und jetzt möchten wir gerne wissen, wer nutzt das und wofür und wie. Ich habe noch eine Minute und ich werde 2 Minuten überziehen, weil du mich anfangs auch. Also komm. Bisschen Trivia gibt es noch, das muss sein. 12 Personenjahre stecken in diesem Ding. 121 Monate oder 485 Wochen oder 2425 Tage oder 19.402 Stunden. Das sind nur die Arbeiten, die wir gemacht haben. Das sind nicht die Arbeiten, die 100 Jahre, die in Debian stecken und in Postgres und in PostGIS und in GeoServer und in MapProxy und was wir sonst alles da noch haben. Das ist gigantisch, was hier zu holen ist. Das sind übrigens nur getrackte Zeiten aus unserem Ticketsystem, das keiner verwendet. Also die stimmen nicht, die Zahlen. Aber ich fand's cool. Die Sprintstatistik ist vielleicht noch interessant, also wer ein bisschen agil sich auskennt, der wird feststellen, dass die laufenden Projekte 216 Tage, das heißt, wir haben so laufende Sachen, so Backup und sowas, das hört ja nicht auf, das gibt's immer wieder, stehen bei uns aber auch im Kanban. Im Backlog stehen die 160 Tage, das heißt, unser Backlog ist recht groß und wir kriegen da in einem Sprint 43 Tage raus. Das passt irgendwie ganz gut, das heißt, durchschnittlich bleibt so ein Ticket 43 Tage im Sprint, bis es erledigt ist. Und in den Reviews bleibt es 16 Tage, weil die Reviews schon vorbereitet werden und danach auch noch eine Woche online stehen, damit die Stakeholder, die ihr vorhin gesehen habt, sich das auch angucken können. Und erledigt sind sie 73 Tage, dann werden sie archiviert. Das ist so ein bisschen die agile, der agile Hintergrund. Die Chat-Statistik hat mich etwas überrascht. Wir haben 46.000 Messages in unseren Chats und wir haben den MetaMost erst seit 2 Jahren. Das fand ich krass. Also die öffentliche Verwaltung ist ziemlich geschwätzig. Und das ist der Server hier in einem seltenen Moment, in dem er nichts zu tun hat. Ich spreche hier von dem Server. Auf dem Ding wird ganz Deutschland gerechnet und das geht über Nacht. Der hat 40 Kerne und 512 GB RAM. Aber ich meine, für eine Kiste ist das doch nicht schlecht, ganz Deutschland zu rechnen. Und wir haben 5.434.051.692 Host-Write-Commands auf diesem Rechner, seit der läuft. Das fand ich auch eine schöne Zahl. Das sind übrigens die 25.000 Stunden, die da jetzt schon online ist, Power-on-Hours. Und das ist ausfallfreie Entwicklung seit 2,93 Jahren. Das ist genau die Zeit, als wir den Server angestellt haben. Da sind wir ein bisschen stolz drauf. Und danke an Sascha und Gordon, falls ihr zuguckt, weil die sind essentiell dabei, dass das auch wirklich so läuft. Es ist mir eine Freude, in diesem Team zu arbeiten. Vielen Dank an die öffentliche Verwaltung, an alle Länder, die da mitmachen, an alle, die hier sitzen. Es sind einige da, die das hier machen. Es ist total cool. Kennt jemand die Dame hier? Das ist Annika Jensen. Die ist dann später zu 7 of 9 geworden. Das war früher mein Spitzname hier in der Community. Danke. Ausblick. DevOps ist mehr Aufwand als angenommen. Die Arbeitsbedingungen im Amt werden agiler. Es funktioniert wirklich. Die Bedingungen für Open Source haben sich massiv verbessert. Kann man nicht anders sagen. Das Credo dieses Projektes ist Open Source First. Und Open Data, letztes Jahr habe ich noch gesagt, ist nicht nur auf dem richtigen Weg, sondern schon fast da. Smart Mapping hat bereits Hervorragendes geleistet und damit möchte ich danken mit einer Minute Überzug. Cool, oder?
Ist schon an. Ja, wunderbar, auch wenn ich nicht alles gehört habe, weil ich auf der Suche nach den Moderationskarten war. Dankeschön. Wir haben eine Frage online. Werden die Vektorteils jeden Monat komplett ausgegeben oder gibt es eine differenzielle Ausspielung?
Die Vektorteils werden tatsächlich im Moment komplett neu ausgespielt und liegen dann so vor. Das kann sein, dass es später mal differenziell wird, aber ich glaube, die Dateistruktur ist eher so, dass man das jedes Mal neu macht.
Okay, aber wenn das machbar ist, dann ist es auch kein Problem, ne?
Ja. Genau. Ja, hier schon vielleicht noch ein Trivia, das sind 10 Gigabyte. Ganz Deutschland ist im Moment 10 Gigabyte. Das kann man auch auf einem Handy offline ohne Problem transportieren. Das geht.
Okay, danke. Hat jemand hier im Hörsaal noch eine Frage? Dann können wir das auch mal live machen. Nee, es wird schon fleißig umgeräumt. Dann.
Das ist eine Frage. Wer ist Katja?
Katja, bist du noch da? Steh mal kurz auf, die wollen wir das wissen, wer das ist. Katja arbeitet mit, sie ist vom Senat der Stadt Berlin und ist in dieser Projektgruppe eine der Mitarbeiterinnen. Wir haben 20 Leute sitzen, zum Beispiel den Andreas Weiner, der saß eben noch, der ist vom BKG, sie ist von der Stadt Berlin, den Sebastian Ratjens, der ist aus Niedersachsen. Also wir haben einfach verschiedene Leute hier, die aus den verschiedenen Ländern kommen und dann hauptsächlich online miteinander zusammenarbeiten.
Gut, dann wäre das mit dem Dating auch geklärt. Dankeschön. Ja, danke. Und dann machen wir hier um 11 Uhr, oder es ist 12 Uhr, um 12 Uhr weiter.